Deutschlandfunk. Hintergrund.
Auf der Suche nach Bodenschätzen. Umstrittener Tiefseebergbau im Pazifik. Von Katrin Erdmann.
Langsam gleitet ein Kollektor in die Tiefe. 1000, 2000, 3000, 4000, 4500 Meter. Es sieht aus, als sei das Meer leer. Auszug einer Animation zum Tiefseebergbau des Massachusetts Institutes of Technology, MIT. Der Kollektor soll unter anderem heben, was Industrieländer zum Beispiel für die Autoindustrie bestens gebrauchen können: Manganknollen. Die liegen wie Kopfsteinpflaster in der Tiefe, sagt Christian Müller. Er leitet bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, die Abteilung Marine Rohstofferkundung. Die BGR gehört zum Bundeswirtschaftsministerium.
Wir nennen sie auch polymetallische Knollen, weil dort eben verschiedene Metalle enthalten sind. Und die Hauptmetalle, die von Interesse sind, sind Kupfer, Nickel, Kobalt, Mangan gehört dann auch dazu. Das sind die Metalle, wo wir einen großen Bedarfszuwachs in der Zukunft sehen, ne, im Zuge der Energiewende für Elektromobilität, für den Ausbau der Windenergie etc.
Bisher hat die Internationale Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika, eine Einrichtung der Vereinten Nationen, laut Jahresreport 2023 30 Genehmigungen zur Erforschung von diesen Knollen, polymetallischen Sulfiden und Ferromangankrusten erteilt. Die Vertragspartner sind entweder staatliche Einrichtungen wie die Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften oder Konzerne. Von der Anzahl der Verträge sollte man sich jedoch nicht beeindrucken lassen, denn die meisten sind in Händen von nur 7 Ländern: Deutschland, China, Frankreich, Indien, Japan, Russland und Südkorea. Ein Großteil der Lizenzen bezieht sich auf die Clarion-Clipperton Zone zwischen Mexiko und Hawaii. Mit 4,5 Millionen Quadratkilometern ist das Gebiet etwa so groß wie die Europäische Union und gehört der gesamten Menschheit. Deshalb sollen auch alle davon profitieren. Weil die Internationale Meeresbodenbehörde als Verwalterin dieser Zone noch keine Regularien für den Tiefseebergbau festgelegt hat, konnten die Länder und Konzerne bisher nur forschen und nichts ernten. Christian Müller von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe über Fundstücke im Lizenzgebiet.
Wir haben ja ein Gebiet von 75.000 Quadratkilometern Größe. Da haben wir die Vorkommen von Manganknollen untersucht und haben Teilgebiete identifiziert, wo besonders viele Knollen dicht an dicht liegen. Und wenn wir uns da mal so ein Beispielgebiet von 4.200 Quadratkilometern ansehen, haben wir das mal bewertet und haben festgestellt, dass man in diesem Gebiet meinetwegen 3 Millionen Tonnen Manganknollen pro Jahr fördern kann, über 25 Jahre.
Das rohstoffarme Deutschland würde damit unabhängiger vom Kongo oder von China, von wo diese Mineralien bisher importiert werden.
Über die dort dann gewonnenen Rohstoffe könnten wir unseren Kupferbedarf hier in Deutschland zu 6% decken, zu 51% den Nickelbedarf und 80% den Kobaltbedarf, so der Stand heute.
海底までたどり着くまでに出会う生物の多くはクラゲの仲間です。 Das japanische Forschungs-U-Boot Shinkai im Einsatz. Es liefert Aufnahmen aus der Tiefsee. Ein scheinbar farbloser Fisch guckt mit offenem Maul in die Kamera. Das U-Boot gehört zu JAMSTEC, die japanische Agentur für die maritime und geologische Wissenschaft und Technologie, erforscht die Tiefsee in der eigenen Wirtschaftszone.
We thoroughly survey the location of the size of rare earth deposits under the seafloor around Minami Torishima Island.
Im Rahmen eines Forschungsprogramms verschiedener Ministerien und Institutionen hat JAMSTEC vor der japanischen Koralleninsel Minamitori, auch Markusinsel genannt, vor mehr als 10 Jahren seltenen Erdenschlamm gefunden. Yoshihisa Kawamura ist der Teamleiter des Projekts.
Wenn wir diese Elemente aus dem Sediment heben, sind das sehr, sehr gute Bodenschätze für Japan.
Bis zu 12 Tonnen seltene Erden könnten am Meeresboden lagern. Sie könnten Japans Bedarf und für manche Stoffe sogar den weltweiten Bedarf für Jahrzehnte decken. Zum Beispiel für Elektrofahrzeuge und Magneten für Windkraftwerke.
In solche Wassertiefen vorzudringen und zu versuchen, etwas herauszuholen, ist technisch sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel, um etwas vom Grund heraufzuholen, müssen wir ein Rohr vom Schiff installieren, das mehr als 5000 Meter in die Tiefe reicht.
Das ist fast doppelt so viel wie bei der Öl- und Gasförderung, gibt Kawamura zu bedenken.
Der zweite Unterschied ist, wenn Sie nach Öl und Gas bohren, dann schießt das ganz von selbst nach oben. Aber hier haben wir es nur mit Schlamm zu tun und der bewegt sich natürlich überhaupt nicht. Wir müssen also Energie verwenden, um ihn nach oben zu bringen.
Während die Manganknollen im Südpazifik quasi gepflückt werden könnten, müsste hier der harte Schlamm erst einmal in kleine Stücke gebrochen und dann hochgepumpt werden. Bisher haben Kawamura und sein Team nur in etwa 2000 Metern Tiefe Tests durchgeführt und Schlamm nach oben geholt. Die japanische Regierung aber drückt aufs Tempo und hofft, dass es 2025 richtig losgehen kann. Warum? Das kann der Ingenieur als Mitarbeiter eines öffentlich finanzierten Instituts nur umschreiben.
Ein Grund ist, dass sich das, sagen wir mal, Geschäftsumfeld verändert, also die Lieferketten. Und die Welt ist in zwei Gruppen unterteilt. Und Japan bzw. japanische Unternehmen kaufen seltene Erden derzeit vor allem von einem Land. Also was ist, wenn sich die Situation dramatisch ändert oder sich dieses Land plötzlich völlig anders verhält?
Die Rede ist von China, dem wichtigsten Wirtschaftspartner Japans, von dem die Abhängigkeit verringert werden soll. Zukünftige Risiken sollen minimiert werden, auch in puncto Umweltauswirkungen. Dass dies schwierig sein könnte, liegen Studien des Geologischen Dienstes von Japan aus dem Sommer 2023 nahe. Kurz gesagt, zeigt ein nur zweistündiger Tiefseebergbautest, dass sogar noch ein Jahr später die Fisch- und Garnelendichte im Abbaugebiet und drumherum rückläufig ist. Projektleiter Kawamura sagt, in einer überschaubaren Zeit würde, wie die Manganknollen im Südpazifik, auch der seltenen Erdenschlamm nicht nachwachsen. Nachhaltig klingt der Tiefseebergbau also nicht. Deshalb haben sich Länder wie Deutschland auch erst einmal für ein Moratorium für die Kommerzialisierung ausgesprochen. Japan hingegen nicht. Im Gegenteil. Das japanische Unternehmen PAMCO hat mit der größten Firma, die Manganknollen heben will, der kanadischen Metals Company, Ende 2023 eine verbindliche Absichtserklärung für die Weiterverarbeitung der Metalle vereinbart. PAMCO sichert sich in der Erklärung ein Exklusivrecht auf die ersten 1,3 Millionen Tonnen Manganknollen aus der Tiefsee zu. Zunächst im Probelauf wollen die Japaner die Knollen dann kommerziell weiterverarbeiten, wie sie auf Nachfrage der ARD erklären. Shigeru Tanaka hat noch nichts von dieser Kooperation gehört, aber überrascht ist er nicht. Für den Generalsekretär des Asia Pacific Resource Centers, das sich gegen den Tiefseebergbau engagiert, ist das Thema in der japanischen Öffentlichkeit quasi nicht präsent. Die Regierung lasse das Volk im Ungewissen.
Sie versucht, den Tiefseebergbau durchzusetzen, ohne die Öffentlichkeit über die Risiken zu informieren. Dabei wird sich das auf die Fischerei auswirken, auf das, was auf unseren Tisch kommt. Der Preis für Speisefisch wird steigen. Es wird enorme Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen haben.
Was seinen Mitstreitern und ihm besonders Sorgen bereitet, sind die Schwaden.
So what is feared right now is what is called plumes.
Wenn in der Tiefsee gearbeitet wird, werden Sedimente aus dem Meer nach oben geschleudert. Man könnte einfach sagen, oh, das ist doch nur eine Art Staub, der aufsteigt und wieder runterfällt. Allerdings muss man dabei bedenken, dass in der Tiefsee noch immer Reifenspuren von vor 40 Jahren zu finden sind.
Er appelliert nicht nur an seine Regierung, Konkurrenzkämpfe und Abhängigkeiten außen vor zu lassen und lieber das große Ganze zu sehen und darauf zu setzen, das Meer zu schützen, damit alle länger von ihm profitieren können.
This ocean will take revenge on humanity.
Dieser Ozean wird sich an der Menschheit rächen, indem er uns einfach ein totes Meer anbietet.
By just offering us a dead sea.
Mahnende Worte, die längst von verschiedenen Seiten kommen und gehört werden. Mehr als 20 Staaten und auch Unternehmen haben sich für das Moratorium ausgesprochen. Wie Japan bleibt auch das Nachbarland Südkorea dabei außen vor.
The oceans, home to diverse life forms and rich mineral resources. serve as a kind of depository for humans.
Ein Werbevideo von Kiost, dem koreanischen Institut für Meeresforschung und Technologie. In dem 5-minütigen Film geht es auch um reichhaltige Bodenschätze im Meer. Nam U-jin ist Direktorin im südkoreanischen Ministerium für Ozeane und Fischerei. Das Ministerium ist federführend für den Tiefseebergbau.
Wir haben einen Vertrag mit der Meeresbodenbehörde ISA geschlossen, um auf Fidschi, Tonga und den Easy-Inseln Untersuchungen durchzuführen.
Jetzt wisse man, wo es Entwicklungspotenzial gäbe, sagt Nam kurz angebunden. Insgesamt, so geht aus offiziellen Quellen hervor, hat Südkorea für eine Fläche, doppelt so groß wie das eigene Staatsgebiet, Lizenzen für den Meeresbergbau erworben. Die Republik Korea habe der internationalen Gemeinschaft bewiesen, dass sie in der Lage ist, die Erschließung von Bodenschätzen in der Tiefsee anzuführen, heißt es auf der Seite des staatlich finanzierten Instituts für Meeresforschung Kiost.
Südkorea interessiert sich seit den 1990er Jahren für die Vorkommen am Meeresboden. Wir glauben, dass es dort in der Zukunft jede Menge Möglichkeiten gibt und deshalb forschen wir weiter.
Auf jeden Fall brauche es Regularien für den Abbau. Und Südkorea gehöre zur entsprechenden Gruppe der Internationalen Meeresbodenbehörde in Jamaika, die diese Regeln erstellt, sagt Nam.
Viele dieser Vorkommen enthalten Kobalt, Nickel, Mangan und Kupfer. Und Korea mangelt es an solchen Bodenschätzen. Die sind aber sehr wichtig für unsere Schlüsselindustrien. Wir hoffen, dass uns der Tiefseebergbau helfen könnte.
Besuch auf Tonga. Das Königreich im Südpazifik ist einer der Inselstaaten, der auf den Tiefseebergbau drängt und sich mit dem Unternehmen Tommel zusammengetan hat, das zur Metals Company gehört, dem wichtigsten kommerziellen Player im Tiefseebergbau. Am Rande der Hauptstadt Nuku'alofa schaukelt an einem kleinen Hafen das Boot von Roy Pani hin und her. Der 50-Jährige fischt seit 34 Jahren in Tonga. Er ist gerade zurückgekommen und hat jede Menge dicke Thunfische auf dem Steinboden ausgebreitet. Vom Tiefseebergbau hat er schon gehört.
Wenn das allen zu mehr Einkommen verhilft, nicht nur der Hauptinsel hier, sondern auch meiner Insel, dann ist es gut. Aber wenn es dazu führt, dass sich der Fisch verteilt und wir weniger Ausbeute haben, dann sollten sie das stoppen.
Der Fischer ist jedoch sicher.
Es ist unsere Regierung. Wir sollten ihr vertrauen. Ich glaube nicht, dass sie etwas tun würde, was uns schädigt. Wenn Tiefseebergbau für Tonga von Vorteil ist, sollten wir ihn unterstützen.
Sam Feao sieht das anders. Der 74-Jährige hat fast sein ganzes Leben auf dem Meer verbracht. Jetzt ist er Vorsitzender des Fischereiverbandes.
Tonga liegt geografisch auf dem pazifischen Feuerring. Durch den Tiefseebergbau wird sich die Situation nur verschlimmern. Wir hatten nie irgendwelche Bodenschätze oder Mineralien. Wir haben nur das, was wir im Garten anbauen und das, was uns das Meer gibt. Fisch ist also unser Nahrungsmittel und zugleich unsere Einkommensquelle.
Und die sollte Tonga nicht gefährden. Wellen prallen auf ein Riff und spritzen durch unterschiedlich große Löcher im Vulkangestein wieder hinaus. Die Blowholes im Königreich Tonga gehören zu den Touristenattraktionen auf der Hauptinsel. Eine andere sind Walbeobachtungstouren. Ein Millionengeschäft. Tukia Tatafu fährt seit 20 Jahren mehrere Monate im Jahr raus, wenn die Buckelwale zum Paaren, Gebären und Herumtollen kommen. Nicht nur sie verdiene dann gut.
Die Unterkünfte sind alle voll, die Restaurants auch. Auf den Märkten wird viel Obst und Gemüse verkauft. Alle profitieren davon. Wir sagen hier, Tourismus ist jedermanns Geschäft.
Dem Tiefseebergbau steht sie kritisch gegenüber.
Es wird das Leben im Meer beeinträchtigen. Die Regierung argumentiert zwar, dass das alles außerhalb der 200-Meilen-Zone passiert, aber die Wale reagieren sehr empfindlich auf Geräusche und Krach, auf jegliche Veränderungen am Meeresboden.
Sonntags in Tonga. Eigentlich wird in dem Inselstaat an diesem Tag nur in der Kirche gebetet und zu Hause geruht. Doch Taniela Kula, Staatssekretär im Ministerium für Land und natürliche Ressourcen, sowie Chef des Geologischen Dienstes von Tonga, nimmt sich trotzdem Zeit für ein Gespräch.
Alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir bisher gesehen haben, gehen von einem minimalen Einfluss auf die Umwelt durch Tiefseebergbau aus.
Für sein Land mit den 100.000 Bewohnerinnen und Bewohnern ohne Industrie- und Exportprodukte soll Tiefseebergbau die Rettung der wirtschaftlichen Probleme sein.
Wir haben keinen anderen Bereich, der unsere Wirtschaft stärken kann. Der Tourismus kommt nicht in Frage. Wir haben nur ein paar hundert Hotelbetten, können keine internationale Konferenz abhalten. Also müssen wir uns einem Sektor zuwenden, der unsere Wirtschaft voranbringt. Und die Mineralien auf dem Meeresboden haben das Potenzial dafür.
Was durchaus bemerkenswert ist, Tongas Chefgeologe bemüht sich sehr um Transparenz, gibt sogar bereitwillig Auskunft über mögliche Einkünfte, wenn es denn erstmal richtig losgeht mit dem Tiefseebergbau in der internationalen Clarion-Clipperton Zone.
For every ton, they will pay us $2.50.
Von jeder Tonne, die sie in unserer Zone heben, erhalten wir $2.50. Wir können jährlich maximal 3 Millionen Tonnen heben. Laut Schätzungen befinden sich in unserer Zone 750 Millionen Tonnen Manganknollen.
Tonga setzt nicht nur auf Mehreinnahmen in der begehrten Clarion-Clipperton Zone, die sich in internationalen Gewässern befindet, sondern auch auf die eigene Wirtschaftszone. So richtig Glück hatte der pazifische Inselstaat damit bisher nicht. Unternehmen aus 3 Ländern hatten in Tonga Schürflizenzen, darunter Südkorea. Ein weiterer Partner, der jedoch bankrott ging, war eine Tochter der kanadischen Metals Company. Umso erstaunlicher, dass der Inselstaat nun in der internationalen Clarion-Clipperton Zone erneut mit einer weiteren Tochter von TMC zusammenarbeitet. Die verweist für Gesprächsanfragen an die Zentrale und den Geschäftsführer Gérard Baron. Sein Leitspruch: Die Zukunft ist metallisch.
Unsere Umweltuntersuchungen machen uns sehr zuversichtlich, dass wir die Auswirkungen, die bei der Gewinnung von polymetallischen Knollen am Meeresboden entstehen, minimieren können. Ein Teil der Diskussion ist, dass die Leute nach magischen Lösungen ohne Auswirkungen suchen. Die gibt es aber nicht.
They don't exist.
Geschäftsführer Baron ist sicher, es wird jetzt schnell gehen.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Regulierungssystem auf einen guten Abschluss zusteuert. Und wir wissen, dass die Mitgliedstaaten mit großem Nachdruck darauf drängen, dass das Gesetz fertiggestellt wird. Daher haben wir dem Markt mitgeteilt, dass wir unseren Antrag nach der Juli-Sitzung dieses Jahres einreichen würden. Wir sind zuversichtlich, dass die internationale Meeresbodenbehörde ISA den Antrag prüfen und uns die Genehmigung erteilen wird, in die Förderphase einzutreten.
Ende 2025 könnte es soweit sein mit dem kommerziellen Tiefseebergbau.
Das war der Hintergrund. Auf der Suche nach Bodenschätzen. Umstrittener Tiefseebergbau im Pazifik. Von Katrin Erdmann. Redaktion Bastian Rudde.